Wir haben einen Retter. Das hat mich herausgefordert. Man kann viel sagen, aber in kurzer Zeit, ja. Es geht um diese Eins, um diesen einen. Und ich habe mir einen Text gewählt, aber ein Text, der sehr schwierig ist, ihn auseinanderzuhalten, weil er zusammengehört. Aber es widerspiegelt ein bisschen diese göttliche Eins oder dieses Eine, ein Herr, ein Retter. Und was ist dann noch für eine Tiefe? Wir lesen gemeinsam aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. So, da heißt es: Ich ermahne euch nun, ich Gefangener im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit dem ihr berufen worden seid. Die Berufung ist die eine Berufung. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dann heißt es, jetzt kommt ein Doppelpunkt in unserer Bibelübersetzung, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gottvater oder Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Und wer was verstanden hat, sagt Amen. Hey, es sind mehrere, als ich erwartet habe. Das freut mich. Es ist ein Feuerwerk von einem. Ein Feuerwerk von dieses Wort ein oder einer, das hier unterstrichen wird. Zunächst einmal ein paar Erläuterungen zum Epheserbrief. Vielleicht auch Gäste unter uns, die nicht wissen, was ist der Epheserbrief? E-P-H gekürzt. Der Epheserbrief ist ein Brief, der in der Sammlung des Neuen Testamentes wiederzufinden ist. Der Verfasser ist ein Gefangener, und zwar der Apostel Paulus. Er hat mehrere Briefe geschrieben, und unter den vielen Briefen, die er geschrieben hat, gibt es auch so die sogenannten Gefangenen oder die Gefangenenbriefen oder die Briefen aus der Gefangenschaft. Warum? Weil Paulus war am Ende seines Lebens gefangen wegen seinem Glauben in Rom, und dort blieb er gefangen bis zu seinem Märtyrertod. Also die Gefangenschaftsbriefe von Paulus, wem es vielleicht interessiert, sind vier. Der Epheserbrief, der Philipperbrief, Kolosserbrief und Philemon. Nun, Ephesus, Philippi, das sind einfach Orte in der heutigen Türkei und zum Teil auch in der heutigen Griechenland. Zum Beispiel Philippi war in Mazedonien. Und so hat er diese Gemeinden zum Teil gegründet und hat ihnen aus der Gefangenschaft aus Rom hat Briefe gesendet. Und jedes dieser Briefe hat ein Hauptthema. Der Philemon-Brief, das ist der Pastor von Kolossea, von der Gemeinde in Kolossea. Und deswegen sind auch diese Briefe, weil sie wurden gleichzeitig geschrieben und vom gleichen Boden dann weitergegeben. Und es ist interessant, dass diese drei Briefe plus der Brief an den Pastor von Kolossea einen Hauptthema haben. Und das ist das Thema die eine Kirche. Die eine Gemeinde. Nun, das Wort Gemeinde oder Kirche in Griechisch ist Ekklesia. Da kommt das Wort Kirche her eigentlich, Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen aus der Welt, die dann herbeigerufen werden in eine neue Gemeinschaft, und zwar die Gemeinschaft der gläubigen Christen. Auch wenn dieser Ort ja sich Friedenskirche nennt, noch in ihrer Tradition, und neu heißt sie Life Church, ist trotzdem die Kirche nicht dieses Gebäude, sondern das sind die Gläubigen, die in dieses Gebäude sich, dass sie zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Jetzt hat der Epheserbrief, der Brief an die Gemeinde in Ephesus, auch ein Hauptthema. Und wie gesagt, die Gemeinde, die Kirche. Und wenn man jeden Kapitel studiert, merkt man, wo der Paulus, es wird eigentlich, das ist die Krone seiner Briefe, der Paulus unterstreicht wirkliche Lehrfundamente über die Kirche Jesu Christi. Und im vierten Kapitel spricht er über die eine Einheit. Die eine Einheit. Und Einheit ist ein großes Thema in der Heiligen Schrift und vor allem im Herzen Gottes. Und diese Linie will ich mit euch jetzt durchgehen. Es geht um die Einheit der Christen. Wer das Neue Testament liest, entdeckt, dass Jesus nur ein einziges Mal ein richtiges dramatisches Gebet gebetet hat. Man nennt dieses Gebet das Gebet der Gebete von Jesus. Und er hat nichts anderes zu tun. Unmittelbar bevor Jesus diese Erde verlässt, er kam als Mensch, wir feiern das zu Weihnachten, aber er verlässt diese Kirche, diese Erde als Auferstandener, bevor er den Weg geht zum Kreuz, bevor all das geschieht, betet er ein Gebet. Und das ist das hohe priesterliche Gebet, und zwar das Gebet für die Einheit. Einen kurzen Abriss aus dem 17. Kapitel vom Johannesevangelium. In Verse 20 bis 21 heißt es: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Hier ist ein direkter Vergleich mit der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, und ich will noch den Heiligen Geist dazu nehmen. Einen direkten Vergleich, dass wir als gläubige Menschen auf der ganzen Welt eine Einheit bilden sollen wie der Vater und der Sohn. Und ich sage dazu, und der Heilige Geist. Die Ebenbildhaft Gottes, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, beinhaltet auch die Einheit in der Vielfalt. Die Einheit in der Unterschiedlichkeit. Und ihr werdet das kaum glauben. Ich werde mir einfach heute erlauben, über die Dreieinigkeit zu lehren. Selten predige ich im Gottesdienst über die Dreieinigkeit. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, zusammen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so wie hier Jesus betet um die Einheit, so heißt es, die Welt wird erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn wir diese Einheit bilden. Weil diese Einheit, die unter den Christen herrschen soll, ist die Grundlage von jeder göttlichen Segnung. Von jeder göttlichen Segnung. Wir empfangen viel Segnungen, weil wir gelebte Einheit leben, aber auch zum Teil, weil Gott uns Gnade schenkt, weil diese Einheit gelingt uns nicht immer. Ich möchte an dieser Stelle deutlich in dieser Öffentlichkeit sagen, dass ich sehr dankbar bin für die Einheit der Christen in allen christlichen Kirchen. Wir sind als Alive Church nicht alleine unterwegs. Wir haben Achtung und Respekt vor den wahren Christen der unterschiedlichen christlichen Kirchen und christlichen Denominationen. Und wir leben in Deutschland ein Vorrecht, dass wir immer näher zusammenrücken können. Dass keiner Vorurteile hat gegenüber den anderen. Dass wir mit Katholiken und mit Evangelischen, Baptisten, Mennoniten, Methodisten und noch viele christliche Konfessionen, dass wir zusammen Gott preisen können und dass wir zusammen den Herrn als Jesus uns, dass wir Jesus als Herrn bekennen. Sag mal Amen dazu. Es ist nicht selbstverständlich. Gott hat Gnade geschenkt, dass ihr eine Einheit zustande kommt. Natürlich unterschreiben wir nicht, unterschreibt der eine den anderen nicht alle Lehren, die gelehrt werden. Und jetzt sage ich euch mein Geheimnis. Dieser Text hier, der tut uns verraten, in welchem Gebiet wir Einheit haben sollen und wo wir Einheit realisieren können. Es gibt so in der Peripherie Lehren, die der eine anders lehrt oder Themen und der andere eben nicht so. Und es gibt auch Themen, die wir voneinander nicht akzeptieren. Aber das spricht uns nicht ab, dass wir, wenn wir mit Jesus Christus eine lebendige Beziehung haben, dass wir nicht Brüder und Schwestern sind. Es spricht uns nicht ab, dass Jesus in der ganzen Welt seine Kirche baut. Und seine Kirche ist viel größer als deine und meine Vorstellung. Amen. Vergiss nicht, dass Jesus gesagt hat, von wem du denkst, im Himmel zu treffen, den triffst du nicht. Von dem du denkst, wo du im Himmel nicht zu treffen, den wirst du gerade begegnen. Amen. Wir wollen, ich weiß, das macht uns ein bisschen Angst. Aber das sage ich im Kontext, dass niemand sich erlauben darf zu sagen, der oder die, die kommen nicht im Himmel, weil sie anders zu manchen Themen oder christlichen Themen, wenn sie anders auch denken. Das will ich feiern heute ganz offiziell. Und ich bin dankbar, dass die Alive Church eine akzeptierte Kirche ist in dieser Stadt. Von allen anderen christlichen Konfessionen. Und wir erkennen auch andere an. Und das soll mehr werden und darf nicht schwächer werden. Amen. Und das macht uns zu Segensquellen. Aber die Einheit, sie hat einen Kontext. Und zwar den Kontext oder eine Grundlage. Die Einheit steht nicht einfach so da. Es hat die Grundlage der Liebe. Und das haben wir in diesem Text auch gelesen. Ich will es noch mal lesen, die Verse 1 bis 2. Ich ermutige euch als Gefangene, wandelt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragend. In Liebe ertragend. Das Thema ist zwar Einheit, aber auf Grundlage der Liebe. Und wiederum die Liebe selbst. Wie wird sie sichtbar? Wie wird sie erfahrbar? Und da werden drei Dinge genannt. Demut, Sanftmut und Langmut. Wow! Wo sind diese göttlichen Eigenschaften? Denn diese Eigenschaften letztendlich lassen uns in der Liebe wandeln. Die Demut, die tiefste Botschaft von Weihnachten ist, Christus hat den Himmel verlassen. Er erniedrigte sich selbst und er wurde Mensch als der Sohn Gottes. Er kam geboren in einer Krippe. Christus, der Demütige. Und die Demut ist geschmacklich gesprochen und erlebbar gesprochen, ist Teil der Liebe, ist die sichtbare Liebe. Die Demut, eine niedrige und demütige Meinung über sich selbst zu haben. Nicht, dass du dich wertlos erachtest, aber dass du dich, so dass wir uns erniedrigen, dass wir uns demütigen. Ein Bewusstsein auch, dass ich sagen kann, ich bin schwach und Gott ist es, der mich stark macht. Die Sanftmut ist wiederum Milde und Freundlichkeit. Und die Langmut ist das Ausharren, die Standhaftigkeit. Jetzt schaut mal, ein Mensch, der morgens aufsteht und diese Art von Leben lebt, demütig, sanftmütig und langmütig. Und zwar, ich lebe ein Leben in meinem Alltag, indem ich den anderen den Vortritt gebe. Ich gehe zurück von mir selbst. Ich ehre den anderen besser, als ich Ehre empfange. Dann ein freundliches Lächeln, eine freundliche Geste, eine freundliche Handlung. Frei von Zorn, frei vom Ärger, frei vom Götzen der Sensibilität, frei von all diesen Dingen, die das Zusammenleben so erschweren. Stell dir vor, jeden, den du begegnest, auch wenn du innerlich Langmut leidest, aber ausharren tust und standhaft bleibst, und trotzdem mit deinem ganzen Wesen einen Menschen infizierst mit Freundlichkeit und mit Güte. Was ist das denn für eine Qualität von Leben? Das ist die sichtbare Liebe. Liebe kann man eigentlich nur mit diesen Koordinaten beschreiben. Was ist also zu tun? Und dieser Text, den wir gerade hier sehen, da gibt es etwas, was wir zu tun haben, das habe ich euch unterstrichen. Wandelt, wandelt würdig, lebe darin, bemühe dich darin zu leben. Da heißt es eigentlich, mach dir bewusst, dass das deine Berufung ist. Wandelt würdig der Berufung und diese eine Berufung, die jeder von uns hat, das ist die Christusnachfolge. Das ist Christus sichtbar werden lassen durch mein Leben. Und weißt du, das ist deine einzige Grundberufung. Es gibt spezielle Berufungen, aber die sind in der Peripherie. Pastor, Prediger, Lehrer, Prophet, Jugendleiter und sonstige Dienste sind Peripherieberufungen. Aber die Hauptberufung, und da erfüllen wir auch den Sinn unseres Lebens, und das macht auch unser Leben reich, nicht an Geld, sondern an göttlichen Tugenden. Diese Berufung heißt, Christus nachzufolgen. Die eine Nachfolge, den einen Herrn nachzufolgen. Und diese Berufung würdig zu wandeln, das heißt, entscheide dich neu, auf diesen Lebensstil, ein Lebensstil der Demut, der Langmut und was war noch für ein Mut? Und der Sanftmut. Wow, das ist ein Leben, was den anderen schmeckt und das ist ein Leben, was deinem Alltag die Gnade und die Fülle gibt. Was ist noch zu tun? Ertragen, wandeln, ertragen, oh Mann, ertragen. Ertragen bedeutet, das ist, wo wir alle Spezialisten sind, ja? Wir sind alle Spezialisten im Aushalten, im schnellen Vertragen, im Auskommen, sich etwas gefallen lassen und das andere etwas auch gefallen lassen. Hör mal, wenn du eine Situation begegnest, und zwar morgen und übermorgen, wo du das Ertragen offenbaren kannst und leben kannst. Das ist die eine Chance, die du hast, die eine Chance, um hier die Güte Gottes wiederzuspiegeln. Halleluja, wer sagt Halleluja? Keiner, da sind wir alle Spezialisten drin. Und im Vers 3 gibt es auch noch etwas. Im Vers 3, bitte Vers 3. Das ist was auch unterstrichen. Nee, habe ich vergessen. Ja, befleißigt und bewahren. Das ist auch unterstrichen. Nur man sieht es nicht. Befleißen. Befleißigt. Das heißt eifert. Ein richtiges altes Wort. Sputet. Ja. Spute. Oder sei schnell. In die sei schnell im was? Die Einheit des Geistes zu bewahren, darauf aufzupassen. Nun, was ist diese Einheit? Wo sollen wir uns mit allen ein sein? Das wird uns jetzt hier erklärt. Aber bevor ich da auf diesen Hauptteil hingehe, heißt es, diese Liebe, die sichtbar wird in der Demut, in der Sanftmut, in der Langmut, diese Liebe, sie ist gelebt von dem einen, der Jesus Christus heißt und der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. So eine Qualität, so eine einmalige Qualität von Leben zu leben, wie Christus sie uns vorstellt. Die Wahrheit, die frei macht. Die Wahrheit ist kein Ding, die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist Jesus, der gesagt hat, wenn du lernst, so zu handeln, wie ich handle, wenn du lernst, so zu reden, wie ich rede, dann wirst du den Sinn des Lebens erkennen. Du wirst es empfangen. Und die Wahrheit, von dem Jesus spricht, ist konkret in seiner Person, aber, oder nicht aber, und ist beschrieben von Bestandteile. Wenn wir jetzt die Wahrheit nehmen und wie bei einem Rezept schauen, was für Bestandteile hat die Wahrheit, dann kommen wir ganz schnell zu Vers 4 bis 6. Und da führt uns jetzt der Apostel in diesem Hauptvers, Vers 4 bis 6. Ja? Jetzt kommt's, jawohl. Das sind die Bestandteile dieser Wahrheit, die Christus ist, aber die sichtbar wird, die erlebbar wird. Sie wird erlebbar, und zwar, ich sage es jetzt ganz schnell, in einem Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gottvater. Und das ist die Ebene, wo alle Christen der Welt die Einheit im Geist leben. Das sind keine Peripherie-Themen, sondern das sind die Hauptpfeiler, die die Wahrheit aufrechterhalten. Die Hauptpfeiler. Und darum geht es mir heute, dass wir das feiern in dieser Zahl 1. Es gibt keine Alternativen. Und es gibt auch keine Kompromisse. Wenn wir über ein Leib, ein Herr, eine Taufe, eine Hoffnung sprechen, es gibt keine Alternativen. Es gibt nur das, was nicht original ist. Und darin, und ich bin mir sicher, in diesem Gottesdienst, da sitzen nicht nur freikirchliche Christen, sondern wir sind von verschiedenen Denominationen. Aber die Einheit im Geist finden wir in diesen Themen. Zuerst, ich hole mir jetzt drei erstmal heraus, als allererstes. Wir haben hier 7 Bestandteile der Wahrheit. 3 nehme ich als erstes raus. Und das sind die 3, wo Gott sich erklärt, wie er ist. Unser Gottverständnis. Und welche sind es? Ein Geist, ein Herr und ein Gottvater. Ein Geist, ein Herr und ein Gott und Vater oder Gottvater. Im Grundtext ist das Wort Gottvater 1. Und jetzt kommt das Thema der Dreieinigkeit. Ein Christ, der behauptet, Christ zu sein und glaubt nicht an die Dreieinigkeit, da haben wir keine Einheit im Geist. Weil die Dreieinigkeit ist eine offenbarte Wahrheit und Jesus kam genau, um diese Wahrheit zu offenbaren. Übrigens, noch eine andere interessante Überlegung. Das Wort ein, seht ihr das Wort ein? Ein. Im Grundtext steht, also in der griechischen Sprache, ein einziger. Also, ein einziger Leib, eine einzige Hoffnung, eine einzige Glaube, ein einziger Herr. Das hört sich anders an. Einzig, es gibt keine Alternative. Die Eins steht alleine für diese Dinge. So, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit. Das ist die göttliche Mathematik. 1 plus 1 plus 1 ergibt 1. Da zeigt dir jedes Kind ein Vogel und sagt dir, du hast nicht aufgepasst. 1 plus 1 plus 1 ergibt 1. Ein Gott, der sich in drei Personen offenbart. Es sind nicht drei Götter, sondern drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Erkenntnis haben wir letztendlich durch Jesus. Schon bei seinem Diensteintritt. Wer aufgepasst hat, der Dienst, sein Kommen auf der Erde. Sein Kommen auf der Erde, seine Ankündigung. Der Vater sendet einen Engel zur Maria und wird sagen, Maria, du empfängst ein Kind. Und das wird Sohn Gottes genannt. Das ist die zweite Person. Der Vater sendet das Kind, was gezeugt wird, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus beginnt seinen Dienst am Jordan nach seiner Taufe. Und da sieht man Jesus als der Sohn Gottes. Die Taube oder der Geist in Form einer Taube, das über ihn kommt und man hört die Stimme des Vaters. Das ist mein geliebtes Kind. Das ist mein Sohn, auf dem ihr folgen sollt. Wir sehen, dass Jesus sagt, tauft Menschen, die ihr zu Jüngern macht, im Namen des Vaters, Sohnes und Heiliger Geist. Und ich habe hier eine Liste von Versen, aus Zeitgründen kann ich sie nicht nennen, wo immer wieder diese drei göttliche Personen zusammenwirken. Das unterscheidet uns, und das will ich hier auch ohne eine Zurückhaltung sagen, weil ich dazu stehe, das unterscheidet der christliche Glaube zu den restlichen monotheistischen Religionen. Die restliche monotheistische Religion wie das Judentum, das Islam, glauben an einen Gott in einer Person, nicht in der Dreieinigkeit. Und wie schnell sagen hier auch manche, wir haben alle drei den gleichen Gott. Das ist nicht wahr. Der Gott der Christen sind drei Personen in einer Gottheit, in einem Gott. Und das ist Fundament unseres Glaubens. Da gibt es keine Kompromisse. Unter den Christen gibt es keine. Der Vater sendet, der Sohn vollbringt und der Heilige Geist bewirkt es in uns. Die arbeiten zusammen, schon von der Schöpfung her. Als Gott sprach, lasst uns den Mensch, hat er in Mehrzahl gesprochen. Interessant ist, dass bei den Juden der Name Gottes Elohim oder Yahweh ein Mehrzahlname ist. Interessant. Ja, das haben die ja nicht erfunden. Als Mose gefragt hat, wie heißt du denn, hat Gott buchstäblich übersetze ich, ich bin der, der ich bin. Und dann in der Beschreibung seiner Gottheit sagt er, der Götter, der, in Einzahl, aber in Mehrzahl in der Gottbeschreibung. Das hat das Judentum bis heute nicht kapiert, warum Mose das überliefert. Das offenbart Jesus. Und Jesus hat dann mit seinem Kommen den Vater im Himmel offenbart, der einen Heilsplan hat mit der Menschheit. Und jetzt komme ich zum Punkt und dann zum Ende meiner Predigt. Er kommt zum Punkt, denn Jesus offenbart den Vater, der Kinder zeugen will in der Kraft des Heiligen Geistes. Durch das Werk von Jesus Christus. Christus ist gekommen. In einer Krippe ist er gekommen. Er wurde wahrer Mensch. Er hat am Kreuz sein Opfer gebracht, damit Gott Vater sein kann für Menschen, die verloren sind, für Menschen, die in der Kindschaft Gottes kommen sollen. Ist das schwer zu begreifen? Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und deswegen hole ich mir jetzt die anderen Bestandteile. Ein Geist, einen einzigen Geist, ein einziger Herr, ein einziger Gottvater. Das ist die Selbstvorstellung Gottes. Das gibt uns hier der Paulus wieder. Und dann gehen wir tiefer. Da heißt es, einen einzigen Leib. Hier offenbart der Paulus die Heilsgeschichte. Und zwar auf dieser Erde gibt es einen Leib. Vom Kontext gesehen, Paulus kommt ja aus dem zweiten Kapitel, das ist ja Kapitel 4. Und aus dem zweiten Kapitel, im Kapitel 2, erklärt er, Juden und Heiden sind nicht mehr zwei Völker, sind nicht mehr zwei Leiber, sondern in Christus wurden sie eins. Alle haben Zugang zu Gott. Alle Menschen. Und aus den Verschiedenen hat er ein Leib gemacht. Einen Leib. Und wenn du das Wort Leib, sag mal Leib, dann ist es etwas Sichtbares. Es ist was Sichtbares. Jeder hat die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden. Und du wirst dann in diesem Leib, als Glied dieses Leibes, du gehörst dazu, aber deine Zugehörigkeit ist ein aktive, sichtbare, ein Aktivsein im Reich Gottes, sichtbar sein. Die Kirche soll sich nicht verstecken in der Mauern, sondern die Kirche soll sichtbar werden in einer dunklen Welt, weil die Kirche Jesu Christi Träger seines göttlichen Lichtes ist. Die Kirche Jesu ist ein sichtbarer Leib. Und dieser Leib ist der Leib Christi. Wir hören den Paulus, wo er sagt, ihr aber seid Christi Leib. Es ist gelogen, wenn Menschen behaupten, Jesus, den sehe ich gar nicht. Doch, Jesus ist sichtbar auf dieser Erde durch seine Kirche, durch seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, weil Christi Leib unüberwindbar ist. Und das ist eine Wahrheit, die wir in dieser Eins nicht irgendwo. Gott ist überall. In den Elementen ist er zu finden. Nein, sein Leib wird konkret unter den Nachfolgern Jesu Christi. Eine unrüttelbare Wahrheit. Ohne Kompromisse. Die einzige Wahrheit über das Reich Gottes auf dieser Erde. Und ich weiß, was ich gerade wage, aber ich kann nicht schweigen, wo die Bibel nicht schweigt. Ich weiß, dass wir es gut meinen, hey, wir können doch nicht so auftreten, ein bisschen Humanismus. Humanismus ist nicht der Leib Christi. Der Leib Christi ist zusammengefügt von Menschen, die aus der Sünde gerettet wurden und sie wurden erlöst und sind Kinder Gottes geworden durch die Gnade Jesu Christi. Und das ist, was wir haben. Wir haben seine Gnade. Da heißt es, eine einzige Hoffnung. Es wird zu wenig gepredigt darüber. Über diese einzige Hoffnung. Nicht zwei, nicht drei, nicht wieder. Naja, nicht zufällig. Die eine lebendige Hoffnung. Und das ist die Hoffnung der Erlösung und der Errettung. Was haben die Engel gesagt? Was haben sie zu den Hirten gesagt? Heute ist euch der Retter geboren. Nicht der Tröster. Der liebevolle, Das ist Gott, Jesus alles, aber in erster Linie. Und nächste Woche kommt wieder, da geht es um den Retter. Aber es ist euch ein Retter geboren. Ein Erlöser, ein Retter geboren. Es geht um die Erlösung, um die Errettung. Es geht nicht um schöne Gefühle. Es geht nicht, naja, Kirche kann ich schlecht tun. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht, die Ekklesia, die Kirche, ist die Zusammenkunft von den Menschen, die herausgerettet wurden aus der Finsternis. Amen. Wie Finsternis ist deine Finsternis? Wie Finsternis ist deine Finsternis? Wie finster ist deine Finsternis? Heute, durch die Botschaft des Evangeliums, komm Licht in deinem Herzen. Lass dich retten aus der Finsternis. Und dann geht's, vorletzter Punkt, um dieses einzige, ein einziger Glaube. Ein einziger Glaube. Übrigens, zum Thema Hoffnung, ein Vers, nur einen. Kolosser 1,27. Zu dem Thema Hoffnung. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Gegenwart Christi in uns ist diese lebendige Hoffnung, die eine Heilsgewissheit ist, nicht nur für mich, sondern auch für Menschen, die mich erleben. Die Gegenwart Christi in dir, wie kommt sie dahin? Indem du dein Herz öffnest und dein Leben öffnest, indem du kapitulierst und indem du sagst, Jesus, ich nehme dich auf in meinem Leben, komm in meinem Herzen, Christus in dir. Einige erleben Christus außerhalb. Aber Jesus außerhalb, der geschichtliche, historische Jesus, der Wundertäter, hat noch niemanden gerettet, aber Jesus ist gekommen, weil er klopft an der Herzenstür, auch an diesem Abend, und sagt, hey, lass mich rein, denn ich will mit dir dein Leben leben. Er ist der Erlöser, er ist der Retter. Und dann der nächste Punkt, wie ich schon sagte, der einzige Glaube. Der Glaube an Jesus Christus durch das Wort Gottes. Ich möchte Römer lesen und in jedem Gottesdienst zeigen wir diese Stelle. Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Hier ist die Rede von der Heiligen Schrift. Hier ist die Rede von diesem Wort, was Gott bewahrt hat in seiner Souveränität über 2000 Jahre, was das Neue Testament betrifft. Und im Neuen Testament ist uns ein heiliges Wort geschenkt. Da ist das Fundament unseres Glaubens wiederzufinden. Das Wort, was verinnerlicht wird, das ist das, was in unserem Munde erklingt. In deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Und das ist das, was ich euch predige heute Abend. Dieses Wort ist Fundament des Glaubens. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, du dadurch gerettet wirst. Da gibt's keine Kompromisse. Es gibt keinen anderen Retter. Und auch keine andere Schrift, die die Wahrheit hat. Die einzige Schrift, die frohe Botschaft von Jesus, wo der Geist Gottes über Jahrhunderte, Diktatoren und sonstige machtvolle Menschen haben versucht, diese Schrift zu zerstören und die Inhalte zu zerstören. Aber es bleibt bestehen und in der Urform, ich meine in der Urform unserer Neuzeit, wir haben heute alles iPads und was weiß ich für moderne Medien, aber hier meine alte Bibel. Meine alte Bibel. Wenn ich den Herrn suche, halte ich sie nah an meinem Herzen. Denn ich weiß, dass dieses Wort, was Menschen versucht haben zu zerstören, zu vernichten, studiert mal die Geschichte. Niemanden hat es gelungen, weil der Heilige Geist darüber gewacht hat. Und dieses Wort als Fundament unseres Glaubens, uns, erzählt uns von der guten Nachricht von Jesus Christus. Und wer jetzt Gänsehaut spürt, weiß, dass der Heilige Geist diese Wahrheit echtes Inhalt in unser Leben, es wurde echter Inhalt in unser Leben gelegt. Der Heilige Geist, der uns überführt, dass das die einzige, eine Wahrheit.